ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Peter, guter Ball, scharfer Ball, feiger Ball, Fahne bleibt unten und der Treffer zählt. Und das.
Ja, so klingt Fußball. Derzeit läuft die bislang größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten und Fußball ist ja wirklich die schönste Nebensache der Welt. Aber es gibt auch ein paar wichtige Dinge in dem Zusammenhang, über die wir reden sollten. Klimaschäden, Einreiseverbote für Menschen, die Teil der WM sind, Krieg, das alles gehört mit dazu. Aber ja, wie sollte sich der Sportjournalismus hier positionieren und welche Falschnachrichten kursieren eigentlich zur WM auf Social Media? Das besprechen wir alles gleich hier im Medienmagazin. Derzeit findet die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA statt. Wir sehen zahlreiche Fakes bei Social Media auch rund um dieses Ereignis. Und man könnte ja eigentlich meinen, was soll denn schon schief gehen, außer ein paar falschen Spielständen? Vielleicht ein als Hitler verkleideter Fan auf einer Tribüne bei einem Deutschlandspiel zur Fußball-WM? Ja, was meinen Sie? Sind ja verrückte Zeiten. Fakt oder Fake?
Der Faktenfinder Faktencheck mit Pascal Siggelko.
Ja, Pascal Siggelko vom ARD Faktenfinder, du bringst uns jetzt ein wenig Licht ins Dunkel. Was sieht man denn aktuell für falsche Bilder und Videos zur Fußball-WM kursieren?
Ja, also dieses KI-generierte Bild von einem Deutschland-Fan, der angeblich so aussah wie Hitler, das hast du ja schon angesprochen. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel, das wirklich viral gegangen ist. Das war natürlich ein Fake. In Wahrheit war das quasi ein ganz normaler Mann im Deutschland-Trikot, der dort zu sehen war. Das heißt, es wurde sozusagen ein echtes Bild genommen aus dem Publikum und dann manipuliert und dieser Hitler dort quasi reingebaut. Und das sehen wir halt sehr viel, ne? Dass irgendwie Bilder zum Beispiel, also gerade aus dem Publikum genommen werden und dann verändert werden. Die sehr viele davon sind wirklich sehr sexistisch. Also oft werden einfach dort irgendwelche Frauen ins Publikum sozusagen reingebaut mit einer sehr großen Oberweite und sehr, sag ich mal, wenigen Klamotten an. Und auch zum Beispiel die ARD-Sportmoderatorin Esther Sedlacek war davon betroffen. Also auch da ging ein Bild rum, was sie zusammen mit Schweinsteiger zeigte, quasi auch aus einem echten Setting. Aber auch da wurde dann quasi mit Hilfe von KI ihr Outfit so manipuliert, dass sie auf einmal einen sehr tiefen Ausschnitt getragen hat und sehr große Brüste hatte. Und das sind so, sag ich mal, sehr gängige Fakes, die vielleicht ja vor allem mit Blick auf Sexismus sehr fragwürdig sind.
Nun sind das ja wahrscheinlich doch noch verhältnismäßig harmlose Fake News. Die WM wird aber auch für politische Propaganda genutzt. Was hast du hier beobachtet?
Ja, also da sind uns auch ein paar Sachen aufgefallen. Zum Beispiel gab es mutmaßlich eine russische Desinformationskampagne, die den französischen Präsidenten Emmanuel Macron diffamieren sollte. Also das war quasi so eine Aufmachung eines Eurosport-Videos, in dem der französische Superstar Kylian Mbappé zu sehen war, wie er in einem Interview angeblich behauptet hat, dass Macron ihn sogar sexuell belästigt haben soll und dass er deswegen von Paris damals nach Madrid gewechselt sein soll. Dieses ganze Interview ist allerdings ein Fake. Eurosport hat auch gesagt, es hat so nie gegeben und das zielt natürlich ganz klar damit ab, Macron ja zu diffamieren, der ja ein großer Unterstützer der Ukraine ist. Was wir auch zum Beispiel gesehen haben, ein KI-generiertes Bild eines Iran-Spielers, weil das natürlich auch ein großes Politikum ist jetzt mit Blick auf die Spiele in den USA und das soll angeblich ein Iran-Spieler gezeigt haben, wie er nach einem Tor mit einem pinken Rucksack jubelt und das quasi so in die Kurve hält, um halt auf die von den USA in den Iran in Minab getöteten Mädchen darauf hinzuweisen. Auch das hat es so in der Form überhaupt nicht gegeben.
Ein weiteres Problem neben den ganzen politischen Fakes, die existieren, sind auch gefakte Ticketshops. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, da gibt's mittlerweile sogar schon eine offizielle Warnung vom FBI. Und zwar ist das so, dass es einfach sehr, sehr viele Seiten gibt, die quasi vorgeben, offizielle Seiten der FIFA zu sein. Das heißt, sie sehen optisch genauso aus und kaum zu unterscheiden von der wirklichen Seite der FIFA. Und dort werden dann zum Beispiel Tickets angeboten, die man kaufen kann, aber die sind halt gefälscht. Das heißt, mit diesen Tickets wird man niemals ins Stadion kommen, sofern man dann überhaupt Tickets da wirklich zugeschickt bekommt. Und die Täter machen das halt recht clever. Die nutzen halt einfach so FIFA-Domains, die sehr ähnlich wirken, also die Originalseite heißt fifa.com und die heißt dann zum Beispiel fifa.org. Also das heißt, es wirkt erstmal auf den ersten Blick so, als wenn es tatsächlich eine offizielle FIFA-Seite ist.
Das ist schon tricky.
Genau, und deswegen gibt es halt auch die Warnung oder sagt das FBI, man soll halt auch zum Beispiel bei so gesponserten Suchergebnissen bei Suchmaschinen aufpassen. Ne? Wenn man zum Beispiel bei Google irgendwie nach Tickets FIFA guckt, sollte man dann auch wirklich darauf achten, auf die originale Website der FIFA zu gehen und nicht auf irgendwelche gesponserten Links oder so, weil da die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass man auf solche Fakes reinfällt.
Pascal Sigelko vom ARD-Faktenfinder über die aktuellen Fakes, die zur Fußball-WM kursieren. Und wir bleiben noch gleich ein bisschen beim Thema Fußball und schauen auf die Berichterstattung zur WM. Denn dabei geht es um mehr als nur Spielstände. Es geht auch unter anderem um Einreiseverbote für WM-Teilnehmende oder die dramatische Klimabilanz. Wie sollte sich hier der Sportjournalismus positionieren? Das besprechen wir gleich.
Castro mit dieser Flanke und Williams mit Mühe, aber er schnappt sich den Ball. Südafrika hat es fast geschafft. Und 3 Minuten
ja,
später.
Ja, so klingt es in der Regel, wenn wir an Berichterstattung zum Thema Fußball-Weltmeisterschaft denken. Doch die diesjährige Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA wird wie die vergangenen auch von politischen Diskussionen begleitet. Einreiseverbote, eine hohe Klimabilanz, der Krieg mit dem Iran. Welche Verantwortung hat der Sportjournalismus, diese politischen Dimensionen mit aufzugreifen? Das bespreche ich jetzt mit Holger Dahl, Fußballreporter beim WDR. Hallo Holger.
Hallo.
Beim Sportjournalismus, da geht es natürlich darum, um das sportliche Ereignis zu berichten. Aber diese WM ist auch besonders. Also man hat 3 Gastgeberländer, also schon alleine deswegen auch wahnsinnig große Entfernungen zwischen den Stadien. Die meisten Spieler, Mannschaften und Spiele überhaupt. Vor welche Herausforderung stellt euch das erstmal ganz per se für die Sportberichterstattung?
Also es ist natürlich logistisch ein riesiger Aufwand, weil hier im Gebiet dieser 3 Ausrichterländer die Abstände natürlich riesig sind. Also man kann diese WM quasi gar nicht alleine erfassen. Jetzt bin ich bei dieser Weltmeisterschaft tatsächlich schon in Mexiko, Kanada und den USA gewesen. Das waren alleine 3 verschiedene Zeitzonen. Also mal waren es 8 Stunden nach Deutschland, mal waren es 7, mal waren es 6. Jetzt bin ich gerade in Boston, da sind es wieder 6 Stunden. Es sind natürlich große Flächen und Strecken, die man da überbrücken muss. Das stellt uns logistisch vor große Herausforderungen und es ist im Prinzip gar nicht möglich, das auch journalistisch so komplett zu erschließen, weil man halt nicht überall sein kann. Unser ARD-Team ist in den letzten Jahren auch aus Kostengründen immer kleiner geworden und so müssen wir einfach versuchen, mit weniger Leuten das Turnier trotzdem komplett abzudecken und das, was du gerade angesprochen hast, es geht halt eben nicht nur um Sportberichterstattung, darum ging es nie, aber es geht natürlich immer mehr auch um das Drumherum, weil gerade die letzten Weltmeisterschaften ja auch oft in schwierigen Gebieten stattgefunden haben.
Nun hast du gerade schon angesprochen, also du musstest alleine jetzt schon in wenigen Tagen viel durch die Gegend fliegen. Also auch das zeigt ja schon, wie klimaschädlich dann letztlich auch die WM ist. Einfach nur alleine durch die Distanzen und eben die Größe dieser WM. Es gibt noch weitere, ich nenne es jetzt mal Randphänomene, die aber relevant sind. Also in einem somalischen FIFA-Schiedsrichter beispielsweise wurde trotz Visum die Einreise in die USA verwehrt. Wir wissen, dass es einen Krieg natürlich mit dem Iran gibt. Da muss man vielleicht auch mal drüber sprechen. Sind das Themen, die der Sportjournalismus aus deiner Perspektive ebenfalls abdecken muss?
Ja, absolut. Das gehört auf jeden Fall zur Berichterstattung mit dazu. Also mein Kernjob ist tatsächlich eigentlich der des Fußball-Live-Reporters. Also ich bin in den Stadien, übertrage die Spiele, mache aber auch wirklich jede Menge anderer Dinge drumherum. Also sowas wie wir jetzt gerade tun. Also ich spreche auch viel mit deutschen Radiosendern. Und da geht es natürlich gerade bei dieser WM, ich erinnere mich auch an die letzte in Katar, davor hatten wir eine Weltmeisterschaft in Russland. Also da weiß man natürlich, dass es lange nicht nur um Sport geht. Dementsprechend sind wir mit unserem Team auch den anderen nicht sportlichen Themen auf der Spur, haben das im Vorfeld ja auch schon gemacht, mit auch großen Podcast- und Doku-Produktionen. Ich nenne mal Behind the Games bei ARD Sounds zum FIFA-Präsidenten Gianni Infantino oder die TV-Doku von Ingo Zamperoni und Philipp Avonou, Spielfeld der Macht, die sich ja auch nochmal mit den USA näher beschäftigt hat. Und das gehört halt alles mit dazu. Und ich finde, das ist natürlich gerade für uns als öffentlich-rechtliches System wichtig ist, beides zu machen. Ich glaube, viele Menschen interessieren sich wirklich für den Sport, aber wir müssen natürlich das andere nicht nur mitliefern, sondern bei einem Turnier, was so im politischen Fokus steht, das mindestens fast gleichberechtigt transportieren.
Würdest du denn sagen, das passiert? Also Fußball ist ja auch, muss man sagen, Gute-Laune-Thema. Also da sind jetzt vielleicht die Klimathemen beim Publikum nicht so wahnsinnig beliebt im Vergleich. Also und wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf die Seite der Sportschau gucke, dann sehe ich da wenig Politisches. Dann geht es eben vor allen Dingen schon um die Spieleberichterstattung. Am Rande mal zum Beispiel so ein bisschen Doping in Brasilien. Was ist da eigentlich der Stand? Aber wenig drumherum. Wie ist deine Perspektive darauf?
Also oft ist es so, dass es auch in den vergangenen Jahren, auch bei Olympischen Spielen, die ja auch schon in schwierigen Regionen stattgefunden haben, und Olympia und das IOC ist ja auch immer ein Thema, was wir kritischer beleuchten, oft ist es so, dass gerade diese Hintergrundberichterstattung vor dem Turnier einen unheimlich hohen Stellenwert annimmt. Das ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist auch in Qualitätszeitungen zum Beispiel so der Fall. Und wenn das Turnier losgeht, dann sieht man ja auch am riesigen Publikumsinteresse, also ich habe die aktuellen Quoten der deutschen Mannschaft nicht vor Augen, aber nur bei den Spielen haben in Deutschland ja über 25 Millionen Menschen die Spiele der deutschen Mannschaft gesehen. Also es gibt natürlich auch ein hohes Interesse am Sport, und dann geht es natürlich um den Mix. Ich finde schon, also wenn wir jetzt über Radio reden und über die Gespräche, die ich mit Deutschland führe, dass da der politische Aspekt auch immer eine Rolle spielt, auch immer noch eine große, je nachdem, was gerade passiert, also gerade die Lage im Iran und wie mit der iranischen Mannschaft umgegangen wird, wie im Stadion den Fans quasi auch Fahnen entzogen werden oder so, darüber reden wir schon. Aber es ist schon eher ein Phänomen, dass im Vorfeld sicher deutlich stärker hintergründig berichtet wird, und wenn dann das Turnier losgeht, fast schon zwangsläufig der Sport vielleicht ein bisschen stärker in den Mittelpunkt rückt. Aber wir versuchen natürlich den Rest auch wirklich nicht zu vergessen. Jetzt kann ich nicht so viel deutsches Fernsehen schauen, weil ich hier viel unterwegs bin in den USA. Aber ich höre von den Kolleginnen, die das planen, dass das in der Berichterstattung schon bei ihnen auch immer noch mit eingebunden wird.
Wie politisch sollte Sportberichterstattung sein? Politischer, als sie jetzt ist?
Ja, also ich finde schon, dass wir jetzt vor diesem Turnier in den USA das ganz gut hinbekommen haben, auch schon weit im Vorfeld, zum Beispiel in Sportschauberichten, also sowohl digital als auch linear im Fernsehen, auf das hinzuweisen, was da ist. Ich bin aber dann auch kein Freund davon, im Stadion, also jetzt bei einem Fußballspiel, jetzt wie zuletzt bei den Spielen von Deutschland, dann immer wieder die politische Komponente in die Live-Reportage zum Beispiel mit einzubauen, weil ich glaube, dass viele Leute das dann in dem Moment auch einfach verfolgen, weil sie Interesse an der deutschen Mannschaft haben, sondern es wird immer um den Mix gehen. Und ich glaube, ob der gelungen ist, das hängt auch immer davon ab, mit welchen Augen und Ohren man eben das betrachtet, was wir hier machen. Also die echten puristischen Fußballfans, die werden sagen, an manchen Stellen, jetzt geht mir weg, jetzt interessiert mich doch das Spiel. Und die anderen werden sagen, ihr müsst stärker hintergründig berichten, das ist doch euer Auftrag. Das wird wahrscheinlich dann am Ende jeder nur individuell bewerten können.
Fußballreporter Holger Dahl war das über die Berichterstattung von der Fußball-WM und darüber, wie politisch Sportberichterstattung sein sollte. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Wie schädlich ist Sonnencreme wirklich? Hausaufgaben sinnvoll oder nicht? Der Eichenprozessionsspinner? Waldumbau wegen Erderwärmung? Kann Homeoffice die Psyche belasten? All das sind Themen, die Sie in dieser Woche beim Ressort Wissen der Tagesschau nachlesen konnten. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe das alles gelesen, habe auch eine Menge mitgenommen. Doch dieses Ressort soll nun abgeschafft werden. Ist Wissen etwa nicht mehr wichtig? Wie kommt man gut durch die heißen Tage? Das ist Top-Thema im Ressort Wissen auf tagesschau.de. Das wollen wir natürlich alle wissen. Also kein Wunder also, dass das Publikum das Ressort super findet. Es ist auch auf Wunsch des Publikums mal entstanden. Doch das Wissensressort soll nun abgeschafft werden. Hintergrund ist, die ARD muss sparen. Das Thema Wissen soll aber bei der Tagesschau auch weiterhin wichtig bleiben. Aber wie passt das zusammen? Das bespreche ich jetzt mit Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei der Tagesschau. Hallo Frau Leopold.
Hallo, guten Tag.
Im Jahr 22 ist das Wissensressort auch als eine Erkenntnis damals aus der Corona-Pandemie oder der Corona-Zeit gestartet. Damals hieß es nämlich, man wolle damit auf ein Bedürfnis des Publikums nach mehr Hintergrundinformationen und Einordnung von Nachrichten reagieren. Und jetzt wird dieses Ressort ja abgeschafft. Sind denn diese Publikumsbedürfnisse nicht mehr wichtig?
Doch, natürlich sind die total wichtig und die haben wir auch weiter im Blick. Es ist auch so, es ist so ein bisschen missverständlich anzunehmen, dass die Inhalte aus dem Bereich Wissen verschwinden. Wir werden lediglich die eigenen Schichten, die wir dafür vorgesehen haben bei tagesschau.de, in den Newsroom zurückziehen, also in den Kern unserer Marke Tagesschau. Und die Kompetenzcenter der ARD, die jetzt schon 70% der Inhalte in diesem Ressort zuliefern, stärker in den Fokus rücken. Die werden eine wichtigere Rolle einnehmen. Auf die Inhalte wollen wir auf keinen Fall verzichten. Die sind wichtig für uns. Aber sie kommen eben nicht von uns Generalisten, sondern von den Spezialisten in den Kompetenzzentren.
Dieses Kompetenzzentrum Wissen von BR, SWR, WDR, das gibt es jetzt seit 2024 oder da ist es sozusagen initiiert worden. Was genau bedeutet denn aber in dem Zusammenhang zugeliefert? Also passiert das auf Nachfrage der Tagesschau, weil gerade ein Nachrichtenthema virulent ist, wozu man vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen braucht? Oder wie kommen also die Themen in oder auf die Seite?
Also das Schöne ist, das Thema Zulieferung ist ein absolutes, ist die absolute Hauptsportart bei ARD aktuell. Wir sind ja eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD. Das heißt, wir leben ganz stark von den Zulieferungen aus der ARD, von den Spezialredaktionen, wie zum Beispiel der Rechtsredaktion in Karlsruhe, die uns zum Beispiel immer wieder aus Karlsruhe Urteile des Verfassungsgerichts erklärt und einordnet. Oder auch vom Hauptstadtstudio, das die ganze große bundespolitische Berichterstattung bei sich hat und uns da beliefert. Das heißt, das ist eigentlich das Grundprinzip von ARD aktuell. Wir sind die Zentrale in Hamburg, aber wir greifen zurück auf die Spezialjournalistinnen und Journalisten der ARD an der Stelle. Es läuft nicht alles sozusagen bei uns Generalisten im Newsroom, sondern wir sind angewiesen auf dieses Spezialwissen. Und das wollen wir eben jetzt einfach sozusagen noch mal eins weiterdenken auf die Kompetenzcenter. Die hatten jetzt wirklich eine gute Zeit und haben sich gut warm gelaufen. Und wir glauben, dass die Zeit jetzt reif ist, die nächste Stufe der Zusammenarbeit zu zünden und letztlich gleichzuziehen mit den Bereichen Inland, Ausland, Wirtschaft, wo wir auch sozusagen bauen auf diese starken, spezialisierten Redaktionen, die auch zum Beispiel auf die Auslandsstudios der ARD.
Gleichziehen ist natürlich ein gutes Stichwort, denn also aus meiner Perspektive ist es so, dass gerade so typische Wissensthemen wie Energiewende, Gesundheit, Klimakrise, KI-Fortschritt eigentlich immer noch zu wenig präsent sind in den Medien, auch was das bedeutet. Kann so ein Kompetenzcenter, das für die gesamte ARD zuständig ist, eine Redaktion ersetzen, die bislang in Vollzeit sich um diese Wissensthemen gekümmert hat?
Ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis. Also es ist keine eigene Redaktion, die wir hatten, sondern es waren am Ende drei Nachrichtenjournalistinnen und Nachrichtenjournalisten, die in einem Zweischichtbetrieb Montag bis Freitag in erster Linie die Zulieferung der Kompetenzcenter bearbeitet haben. Und das, diese Zulieferung, auf die wollen wir weiter setzen. Wir wollen sie eben noch weiter ausdifferenzieren. Wir wollen sie noch schlüsselfertiger sozusagen haben. Das kam ja schon zur Sprache. Wir haben natürlich einen großen Fokus auf die Aktualität, die wir im Fokus haben und die wir mit entsprechenden Hintergründen anreichern wollen. Da gibt es ein großes Bedürfnis, was wir weiter erfüllen wollen. Aber es ist eben nicht so, dass sozusagen hier in erster Linie die meisten Themen und Texte entstanden sind, sodass wir glauben, wenn die Kompetenzcenter weiter so super arbeiten, wie sie das tun und vielleicht doch wir gemeinsam jetzt in den nächsten Wochen diese schlüsselfertigeren Anführungszeichen Anlieferungen miteinander besprechen können, dann sind wir weiter auf einem guten Weg. Im Übrigen haben wir natürlich auch das Wissen und die Wissensthemen vor unserem eigenen Ressortbetrieb im Fokus gehabt. Wenn man sich die Glyphosat-Berichterstattung zum Beispiel anschaut, war das immer ein Thema. Wir haben immer schon über die Nobelpreiswoche berichtet in großer Breite. Also es ist nicht so, dass jetzt Dinge verschwinden, unbedingt, die vorher jetzt sehr, sehr präsent waren. Im Gegenteil, wir wollen weiter diese Präsenz. Und auch vor diesem Schritt 2022 gab es schon Inhalte aus dem Bereich Wissen. Das sozusagen nur zum Kontext des Schrittes an der Stelle.
Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell über das Aus für das Ressort Wissen bei der Tagesschau. Vielen Dank.
Gerne.
Wenn Sie mit der Bahn unterwegs sind, da brauchen Sie ja nur mal so einen Blick zu werfen, wie viele Leute da auf Ihr Smartphone starren und irgendwelche Social-Media-Videos anschauen. Das sind wirklich erschreckend viele und daran merkt man ja schon, also es ist gar nicht mehr so einfach, sich dem Sog von Social Media zu entziehen. Da stellt sich die Frage, wie ist das denn eben gerade erst für Kinder? Deswegen wird ja auch immer wieder ein Social-Media-Verbot diskutiert. Also ja, nein, vielleicht. Da gab es eine ganze Menge Diskussionen zu diesem Thema diese Woche.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Eine aktuelle Untersuchung des Verbraucherzentrale Bundesverbands zeigt, Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube setzen die Vorgaben des Digital Services Act zum Kinder- und Jugendschutz nur unzureichend um. Zwar bieten die Plattformen spezielle Konten und Einstellungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen an, Minderjährige können die Schutzfunktion jedoch häufig leicht umgehen. Aus Sicht der Verbraucherschützer sollten Minderjährige stärker Einfluss darauf nehmen können, welche Inhalte ihnen angezeigt werden. Im Moment bestimmen das vor allem Empfehlungsalgorithmen. Die personalisierten Endlosfeeds fördern aus Sicht des VZBV eine exzessive Nutzung. Die Verbraucherzentrale fordert daher einen besseren Schutz vor manipulativen und gesundheitsgefährdenden Mechanismen durch Plattformen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die unabhängige Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Die aus 18 Expertinnen und Experten bestehende Kommission hat 9 Monate getagt und in dieser Woche 56 Handlungsempfehlungen an Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien übergeben. Demnach sollen Kinder und Jugendliche im Internet besser geschützt werden. Plattformen, Schulen und Eltern, aber auch der Staat sollen dafür mehr Verantwortung übernehmen. Die Kommission empfiehlt, Minderjährige sollten standardmäßig geschützte Grundeinstellungen haben. Aktuell gängige Funktionen wie personalisierte Werbung, Endlosfeeds oder die automatische Wiedergabe von Videos sollten für Kinder eingeschränkt werden. Außerdem schlägt sie eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren für Social Media und KI-Chatbots vor. Zusätzlich soll die Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen ausgebaut werden. Ein generelles Social Media Verbot dürfte damit vom Tisch sein. Familienministerin Karin Prien kündigte an, sich für eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren auf europäischer Ebene einzusetzen, kündigte auch parallel nationale Regelungen darüber hinaus noch an. Das erste Land weltweit, das ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt hat, war Australien im Dezember 2025. Ein halbes Jahr nach der Einführung ringt das Land mit der Durchsetzung der Maßnahme. Laut einer im British Medical Journal veröffentlichten Studie zeige die Maßnahme kaum Wirkung. 3 Monate nach Inkrafttreten des Verbots nutzen 85% der Australier im Alter von 12 bis 15 Jahren weiterhin soziale Medien. 2/3 blieben online, indem sie ein Alter über 16 Jahre angaben oder ein Selfie einer Person posteten, die Plattform als alt genug akzeptierte. Wegen der unzureichenden Altersprüfung durch die Plattform hat die australische Regierung nun rechtliche Schritte angekündigt. Außerdem will sie die Internetaufsichtsbehörde mit mehr Befugnissen ausstatten. Tja, auf jeden Fall muss da noch was passieren. Ich bin selber Mutter kleiner Kinder und freue mich, wenn ich meine Kids irgendwann in einen sicheren digitalen Raum entlassen kann. Und noch eine kleine Korrektur. In der vergangenen Sendung sagte ich, Stefan Andreas Kastorf sei vom Tagesspiegel rausgeschmissen worden. Das ist nicht richtig. Die Zusammenarbeit mit Kastorf ist nach Angaben des Tagesspiegel pausiert. Und das war's für heute vom Medienmagazin. An der Hitze kann ich leider nichts ändern, aber mit Ihnen kühlen Kopf bewahren, auch bei heißen Themen, das können wir schon. Also danke fürs Zuhören und Mitdenken. Also, wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.